Hallo zusammen, herzlich willkommen bei unserem kleinen Podcast. Ich darf heute einmal die Jenny bei mir begrüßen. Hi Jenny.
Hallo.
Und wir haben heute einen Gast, jemanden, der Ahnung von der Materie hat, um die es heute geht, im Gegensatz zu uns. Ich begrüße von Deck 13 Spotlight Michael Hoss. Hi.
Ja, hallo.
Michael ist heute bei uns, weil wir zum einen ein bisschen über das Thema Entwicklungshölle reden wollen und dafür haben sich Jenny und ich unser Lieblingsthema rausgesucht, nämlich Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Das wollen wir heute so ein bisschen als Aufhänger nehmen, aber nicht ausschließlich, um mal zu gucken, was kann eigentlich bei so einer Entwicklung alles schieflaufen. Und denk mal, Michael, da gibt's einiges, oder?
Da gibt's einiges. Ich muss allerdings auch gleich dazu sagen, ich habe Bloodlines 2 jetzt immer noch nicht gespielt, weswegen ich jetzt nicht genau sagen kann, was da jetzt, ich kann natürlich Mutmaßungen aufstellen. Ich habe mich mit dem Projekt durchaus befasst, weil ich ein riesiger Vampires-Fan bin. Allerdings, ihr kennt das ja selber, so mit Nachwuchs dann neue Spiele spielen, schwierig. Mhm. Irgendwann werde ich es nachholen, aber aus anderen Gründen. Also jetzt eher, um festzustellen, ob es jetzt ein schlechtes Spiel ist oder ein schlechtes Bloodlines ist.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ja und ja. Also für euch da draußen, ihr habt vielleicht unsere Folge dazu schon gehört. Falls nicht, ich werde den Link nochmal in die Shownotes reinpacken. Dann könnt ihr euch nochmal unsere völlige subjektive und alles andere als professionelle Meinung dazu anhören. Aber wir sind beide ja ein bisschen zu dem Ergebnis gekommen. Leider nicht das Spiel, das es hätte sein können. Hat mit Bloodlines an sich rein gar nichts zu tun. Und eigentlich Fazit war, glaube ich, man hätte das Spiel einfach umbenennen sollen. Und dann wäre es, glaube ich, nicht so eine ganz große Tragödie gewesen. Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen, Jenny?
Ja, und halt die Technik, die mich persönlich am meisten aufgeregt hat, dann erwarte ich wenigstens, dass es funktioniert, ne? Das war ja mein großer Aufhänger. Sonst komplett genau jenes, haben wir gesagt.
Jetzt hat Bloodlines 2 aber auch eine extremst, ja, wechselhafte Geschichte hinter sich und die wollen wir jetzt heute mal so ein bisschen aufarbeiten und würde sagen, zwischendrin immer mal wieder so ein bisschen reingucken, auch so allgemein auf die Frage hin, ist das normal oder was? Gibt es noch irgendwelche Fälle, die vielleicht noch schlimmer sein könnte? Oder was muss man so ein bisschen bei Entwicklung beachten? Oder was könnte da theoretisch potenziell alles schiefgehen? Das Spiel an sich hat 2019, wurde es angekündigt, im März 2019, von Hardsuit Labs. Von denen hatte ich vorher aber noch nie großartig gehört. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die hatten auch, glaube ich, kaum großartige Spiele vorher gemacht.
Ich glaube, die hatten vorher dieses Blacklight Retribution gemacht, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, genau. Aber das war es dann auch schon.
Ja, aber das war gar kein schlechtes Spiel für das, was es sein wollte.
Ja, und dann, die Euphorie der Fans war ja echt groß, weil da war noch ein namhafter Entwickler mit dabei, nämlich Brian Mitsoda. Der war beim Original Bloodlines der Lead Narrative Designer. Das ist ja erstmal ganz gut, wenn man sagt, man macht einen Nachfolger. Troika Games gibt's ja nicht mehr. Die haben ja kurz nach der Fertigstellung dicht machen müssen. Und jetzt zu sagen, okay, wir holen uns da wen Neues oder wen Alten ran, damit der mitarbeiten kann, würde ich jetzt sagen, im ersten Moment ja kein schlechter Marketingzug vor allem, oder?
Das ist tatsächlich eigentlich relativ clever. Also es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was war seine Rolle damals gewesen im Vergleich zu heute, was hat er seitdem gemacht, wie hat sich das alles verändert. Aber prinzipiell ist das jetzt nicht die dümmste Herangehensweise. Wer das relativ erfolgreich gemacht hatte, waren auch zuletzt, Gott, wie heißen sie denn? Saber Interactive, die haben sich, das hatte zwar nichts miteinander direkt zu tun, aber die haben sich Tim Willits geholt, der damals auch für Doom maßgeblich mitverantwortlich war, für das Space Marine Team, und da hat sich herausgestellt, das war eine ziemlich gute Entscheidung, rückblickend betrachtet.
Oh, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ah, ich muss Space Marine 2 auch mal nachholen, das ist auch wieder so ein Titel, der irgendwo am Rande bei mir rumlungert.
Aber ja, also Fakt ist, du kannst dir theoretisch jemanden aus den alten Tagen holen, der auch an potenziellen Vorgängern mitgearbeitet hat. Das ist einerseits natürlich eine Art Fanservice und irgendwie so eine Art Qualitätsgarant vermeintlicher. Muss nicht immer qualitativ gut ausarten. Das siehst du alleine daran, wie viele Menschen als der oder die Erfinderin, wobei die Erfinderin eher nicht, aber der Erfinder von Anno gilt, und da kommt trotzdem immer eine ganze Menge Mist bei rum am Ende des Tages. Mhm. Einfach weil, ja, ich sag mal, diesen Titel schreiben sich sehr viele zum Beispiel auf die Fahne innerhalb der deutschen Branche. Was dann daraus am Ende resultiert, sei mal dahingestellt an Qualität. Das heißt, das funktioniert nicht immer, aber tendenziell ist es trotzdem insgesamt schon mal keine allzu blöde Idee.
Ja, und ansonsten, es kamen noch ein, zwei Namen dazu, auch Schäfer, wieder so ein Name, der im Amerikanischen, glaube ich, anders ausgesprochen wird. Wir würden Schäfer wahrscheinlich sagen. Der Originalkomponist vom Soundtrack war mit dabei, was ja auch echt viel ausgemacht hat. Also ich gehe mal davon aus, du hast Bloodlines auch gespielt, das erste.
Das erste habe ich gespielt, ja.
Ja, und da war ja, die Musik war ja wirklich genial. Mhm. Dann wollte man ein richtiges Bloodlines 2 machen, so wie man es erwartet hätte. Man sollte nach der ersten Version des Spiels ein Finnblood spielen. Also für die, die es nicht wissen, Finnblood sind Vampire, die schon so, deren Blut so verwässert ist, dass sie schon teilweise mehr Mensch als Vampir sind. Ist in der Pen and Paper Regelwerk die schwächste Form des Vampirs. Und man hätte als ein solcher starten sollen und quasi sich in dieser Vampir-Gesellschaft langsam hocharbeiten müssen, was an sich ganz interessant klang. Und jetzt wollte man spielerisch auch dann bei den Anfängen bleiben. Es sollte ein Rollenspielsystem geben, man sollte wieder in verschiedenen Sachen skillen können. Also eigentlich das, was Bloodlines 1 ausgemacht hat, nur nochmal mit neuer Geschichte, vertieft, besserer Grafik. Und so weiter und so fort. Und dazu kam es jetzt ja nicht. Aber bevor wir dahin kamen, wir haben uns, ich weiß nicht, ob du sie auch angeschaut hast, es gab ja vor kurzem ein Leak von der Alpha, von dem ursprünglichen Bloodlines von Hardsuit Labs, wo man so ein bisschen gesehen hat, in welche Richtung das gehen sollte. Da hat man zum Beispiel eine Szene gesehen, wie man in einem Krankenhaus unterwegs ist. Und das hat damals schon einen ganz guten Einblick in das Ganze gegeben. Also da hat man schon gesehen, wie sollte das Spiel, natürlich, es war ein Alpha-Leak, grob wirken. Und jetzt, Jenny, du hast es dir mit mir zusammen angeschaut damals. Was hattest du da für ein Gefühl, als du das gesehen hast, mit dem Wissen, dass du Vampire The Masquerade Bloodlines 2 vorher gespielt hast?
Der erste Moment ist natürlich, da ich voller Hass und Gram bin, dass ich mir gedacht habe, das ist viel besser. Aber es ist halt sehr wenig Story da drin. Also ich fand das Environmental Storytelling in diesen kurzen Szenen ziemlich geil, was sie gemacht haben. Aber es war halt sehr auf das Level begrenzt, was aber im ersten Teil ja auch so war. Und das im Krankenhaus war quasi das Brüderchen von diesem Horrorhotel aus dem ersten Teil und war wirklich jumpscarig und gruselig. Hat dann schon in dieser unfertigen Form eine gute Geschichte erzählt. Und das hatte ich mir irgendwie gewünscht. Und das hat mir super gefehlt, dass du diese abgeschlossenen Geschichten hast, wie halt im Pen and Paper. Das ist dein Monster of the Week Ding oder das ist jetzt deine Mission. Ich hatte das Gefühl, da war viel mehr Unterschiedliches dabei. Also selbst dieses komplett Unfertige hat sich mehr nach einem Nachfolger angefühlt. Aber es war halt auch unfertig. Deswegen will ich gar nicht so sehr hypen, weil ich auch nicht weiß, das sind halt die Sachen, die sie jetzt geleakt haben. Das ist vielleicht das Beste vom Besten. Wie wäre der Rest gewesen? Das hat ja wohl seinen Grund, dass das Spiel dann nicht fertig geworden ist. Deswegen will ich gar nicht so sehr machen. Aber im ersten Moment war es geil. Das hätte ich viel lieber gespielt und ich möchte das auch spielen. Also nicht nur, weil es ein Horroraspekt war, sondern weil das ist mir halt so nachgegangen, wie das erzählt. Das war so eine Mische aus diesem Hotel mit dem Geist und gleichzeitig diesem komischen Maikavianer Psychologen, der im ersten Teil vorkam. Für die, die es nicht gespielt haben, tut es mir einfach leid, dass ihr nichts von dem verstanden habt, was ich gesagt habe. Es war schon cool. Das hat sich eher wie ein Nachfolger im Geiste angefühlt. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das nur so ein Gimmick gewesen sein könnte.
Ja, das war auch so die allgemeine Reaktion von vielen, die das Video gesehen haben, die gesagt haben, oh ja, so hätte es eigentlich sein sollen. Und was wir stattdessen gekriegt haben, wie blöd. Hast du dir das Video angeschaut gehabt?
Ich habe es teilweise gesehen, jetzt nicht ganz, weil meine Zeit leider im Moment ein bisschen begrenzt ist, bin auch auf arbeitstechnisch ein bisschen sehr eingebunden, aber also ich verstehe die Aussage dahinter. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich Gründe, warum das nicht so geworden ist am Ende. Und ich habe auch so eine Theorie, was passiert ist in diesem Stadium der Entwicklung, wenn das jemanden interessiert.
Ja, oh ja, ja, ja. Ich glaube, dafür sitzen wir hier. Leg los, leg los.
Es gibt dabei, da muss ich ein bisschen ausholen, das Kernproblem ist erstens mal Hardsuit Labs per se. Es ist kein Studio, was jetzt sich mit Rollenspielen vorher groß auseinandergesetzt hatte. Blacklight Retribution hatte zwar Rollenspielanleihen, aber war im Kern eher ein Shooter. So. Das heißt, man, was die Technik angeht, und RPGs sind am Ende ein bisschen was anderes als Shooter, auch wenn da gewisse Mechaniken natürlich, gerade wenn man jetzt Bloodlines sich anschaut, irgendwie vereinbar sind, sei es die Perspektive oder auch so ein bisschen Gunplay, meinetwegen. Was allerdings da fehlt, sind dann auch so die ganzen Rollenspielsysteme. Das ist gar nicht mal so einfach umzusetzen. Leveldesign per se, gerade wenn man jetzt verschiedene Lösungswege für diverse, ich sag mal, Aufträge haben will, das ist schon, da steckt eine ganze Menge Arbeit einfach mit drin. Und ich glaube, was damals dann passiert ist, ist, dass, und da kommen wir zu Punkt 2, der ein Problem ist, Paradox ist jetzt nicht so der klassische Publisher von, ich sag mal, Immersive Sim-Rollenspielen, sondern wenn dann eher sowas wie, von eher so offenen Sachen, die bis zur Unendlichkeit gespielt werden können, sei das jetzt ein Mount & Blade oder ein Europa Universalis, das hat miteinander erstmal gar nichts zu tun, was ein Bloodlines ausmacht. Und ich glaube, da fehlte dann auch irgendwie so ein bisschen bei Entwicklungsbeginn das Verständnis, was das eigentlich im Detail bedeutet, wenn man so ein Spiel macht. Und ich glaube, dass während dieser Alpha-Phase dann, ich meine mich zu erinnern, weil das hat ja auch eine relativ bewegte Geschichte hinter sich. Und man hat immer wieder auf LinkedIn oder auch damals noch Facebook immer mal wieder gesehen, wie dann Personal, das man auch selber irgendwo mal im Laufe seiner Geschichte hat kennengelernt, oder auch mal Leute, mit denen man mal irgendwo in irgendeiner Form zusammengearbeitet hatte, die dann zwischenzeitlich bei Paradox waren. Und dann nicht mehr, oder auch bei Hardsuit Labs und dann nicht mehr. Man hat gemerkt, da geht's nicht so ganz rund zur Sache. Das heißt, bis zu diesem Alpha-Status, den man dann jetzt in diesen Videos sieht, und ich gehe mal davon aus, dass das der fortgeschrittenste Stand sein dürfte, der jemals erreicht wurde. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat dann Paradox festgestellt, wie teuer diese Entwicklung tatsächlich werden würde, würde man es mit Hardsuit Labs fertigstellen. Und dann hat man die Kalkulation nochmal aufgemacht und festgestellt, das können wir uns so nicht leisten oder das ist uns zu teuer, wir müssen eine Alternative finden. Und was dann passiert, das kann ich nur mutmaßen. Es könnte sein, dass man dann mit Hardsuit Labs noch verhandelt hat darüber und die uneinsichtig waren, das anzupassen. Oder auch das wäre eine valide Möglichkeit, wäre, dass Paradox gesagt hat, okay, wir entziehen denen die Entwicklung und geben das einfach an ein anderes Studio und lassen die das fertig machen.
Das bringt mich zu einer Frage, weil dieses ganze Hin und Her, ist es dann wirklich so, dass du dann keinen Gewinn mehr aus so einem Spiel ziehst? Wird es so teuer? Also gar nicht, weil ich sage, die haben doch genug Geld. Ich würde es wirklich verstehen, weil ich da nicht so drin stecke. Ist es dann nur A, keine Yacht für den CEO? Oder ist es tatsächlich so, wenn wir das jetzt so weitermachen, dann zahlen wir drauf?
Naja, es gibt ja immer solche Business-Kalkulationen. Das heißt, so irgendwelche Business-Cases, die voraussagen, wie viele Einheiten irgendwie etwas verkaufen muss, um auf Null rauszukommen. Jetzt ist es allerdings so, dass Paradox ja auch, ich glaube, die sind börslich notiert, das ist ein Aktienunternehmen. So, das heißt, die sind auch ihren Anlegern Rechenschaft schuldig. Und da gibt es etwas, das nennt sich CapEx und OPEX. OPEX sind interne Kosten, CapEx sind externe Kosten. Die musst du quasi jährlich oder regelmäßig halt an deine Aktionäre kommunizieren. Und wenn diese Kosten zu hoch sind und der Markt das nicht will, und das ist relativ dumm alles, aber so funktioniert das halt, dann sinkt dein Aktienkurs. Und dann kriegst du wiederum andere Probleme. So, und wenn wir jetzt uns dann Bloodlines mal anschauen, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was die Hardsuit Labs Entwicklung bis zu diesem Zeitpunkt, als es dann gekracht hat, gekostet hat. Aber ich nehme an, das war nicht ganz günstig. So, weiß jetzt auch nicht, wie viele Leute das waren. Dann kannst du aber im Prinzip Anzahl der Leute plus Durchschnittseinkommen des Landes, in dem dieses Studio angesiedelt ist, mal die Anzahl der Jahre plus Marketingkosten. Die sind gegen bei Paradox wahrscheinlich so zwischen bei einem Vampires ungefähr 30-50% dieser Kosten nochmal oben draufschlagen, plus nochmal 10% draufschlagen für Miete, hast du nicht gesehen, sonstige Umkosten, irgendwelche Lizenzgedöns, was weiß ich. So, und dann landest du ganz schnell bei einem Betrag, der in einem mehr, also sie haben ja auch dann was abgeschrieben jetzt, müsste ich gleich nochmal nachgucken, wie viel das tatsächlich war. Aber Fakt ist, wir landen da irgendwo so bei 20 bis 30 Millionen wahrscheinlich, würde ich mal ganz grob tippen zu dem Zeitpunkt. Und das ist auch für ein Paradox eine ganze Stange Geld. Und zwar so viel Geld, dass du dann auch überlegen musst, wie viele Einheiten musst du denn verkaufen, bis du dieses Geld wieder drinne hast. Und wenn du dann sagst, boah, ich glaube nicht, dass wir so viele Einheiten verkaufen können, dann überlegst du dir deine Entwicklung vielleicht nochmal.
Hm. Und dann ist wahrscheinlich schon diese Sunk-Cost-Fallacy, wo sie gesagt haben, okay, jetzt können wir es auch nicht einfach fallen lassen, sondern jetzt müssen wir es halt irgendwie rauskriegen. Ne?
Ja, rückblickend betrachtet wäre es wahrscheinlich cleverer gewesen, wenn sie es eingestellt hätten.
Ja. Ja, gut, das ist natürlich Hindsight, ne? Das ist, aber da gehe ich jetzt von aus, dass sie gesagt haben, wir müssen es jetzt irgendwie rausquetschen, weil sonst ist alles flöten.
Ah, guck mal, hier. 32,2 Millionen Euro haben sie abgeschrieben. Das heißt, abzüglich der 150, sagen wir mal 200.000 Einheiten, die Bloodline 2 in etwa verkauft haben dürfte, liegen wir bei Entwicklungskosten um die 35 Millionen wahrscheinlich.
Ja. Uff, genau, uff.
Das ist schon, das macht es noch viel trauriger, was dann am Ende dabei rausgekommen ist eigentlich. Aber, ja gut, ist halt so. Ist das eigentlich auf Dauer dann schädlich jetzt? Also für Paradox wahrscheinlich nicht, weil man jetzt bei denen schon weiß, okay, die ganzen anderen Spiele sind ja gut. Also ist das was, wo man dann auch sagt, wenn wir so eine Marke rausbringen und das ist kacke, dann traut uns niemand mehr zum Beispiel jetzt ein Rollenspiel zu oder so. Und dann ist es für immer, wenn Paradox ein Rollenspiel rausbringen will, wo alle sagen, na, das wird eh nichts. Also ist das auch sowas?
Bestimmt. Wobei man jetzt bei Paradox im Speziellen sagen muss, dass sie ja schon selber gesagt haben, dass sie diese Lizenz erstmal nicht mehr anfassen werden. Weil und auch gesagt haben, dass sie so eine Art von Spiel gar nicht mehr machen wollen. Das haben sie sogar noch vor der Veröffentlichung von Bloodlines gesagt, was schon eigentlich darauf hindeutete, um was für ein Spiel es sich da am Ende handeln würde, was die Qualität angeht. So, generell würde ich sagen, es hat den Markennamen Paradox nicht verbrannt, in dem Sinne aus dem einfachen Grund, dass Paradox eigentlich ganz andere Spiele macht, nämlich eben halt Europa Universalis. Und die Fans von Paradox sind es gewohnt, dass ihre Spiele eine einzige Bugseuche am Release Day sind. Das ist für die völlig okay, aber das bringen auch diese Art von Spielen, die mit denen sie tatsächlich Geld machen, bringen das einfach so mit sich. Ne? Auf der anderen Seite würde ich übrigens nicht sagen, dass das spurlos an Paradox vorbeigegangen ist. Wenn man bedenkt, dass auch bei City Skylines es Probleme gab und auch zuletzt einige Titel den Support sehr, sehr schnell, unter anderem ein Star Trek-Titel, ich weiß gerade den vollen Namen nicht, auch eingestellt wurde. Also man kann natürlich sagen, jetzt hatte Paradox im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, glaube ich, das erfolgreichste Geschäftsjahr überhaupt. Allerdings nehmen die Abschreibungen bei denen auch zu. Das sei jetzt von Lamplighter League bis hin jetzt zu Bloodlines. Insgesamt wäre ich vorsichtig bei Paradox, weil die Anzeichen sind da, dass es nicht alles ganz glatt läuft. Und das kann sehr, 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 sehr schnell kippen, weil da braucht nur mal, sagen wir mal, ein Jahr mit zwei, drei solcher teuren Flops. Und da würde auch ein City Skylines 3, was vielleicht sogar irgendwann mal in Entwicklung ist, wenn da zwei von diesen größeren Produktionen mal in die Hose gehen, das kann sich auch auf so ein Unternehmen sehr, sehr schnell auswirken.
Ja, das hört man ja immer, dass warum man oft den Einheitspreis sieht, weil das so sicher ist und dass sich viele dann nicht mehr trauen, was Neues zu machen, weil genau diese Kosten dann eben so wackelig sind.
Ja, es gibt ja Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und ich meine, wenn die ihre Marktsegment gefunden haben, dann ist das ja gut. Dann war aber Bloodlines wahrscheinlich das letzte größere Experiment für eine ganze Weile, würde ich tippen.
Ja, würde ich auch sagen. Wobei man muss auch sagen, bei ihrem Kerngeschäft machen sie ja gerade, wie du schon gesagt hast, auch nicht alles richtig. Sie jetzt zum Beispiel die DLC-Preispolitik und so. Aber gut, das wäre jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Wollte sich so auf Paradox einschießen.
Nee, die sind da jetzt auch nicht die Einzigen. Die sind halt gerade jetzt sind sie gerade schuld.
Ja, wobei, also auch da, ne, so die DLCs, viele von denen sind negativ bewertet, aber am Ende, diese DLC-Politik, die sie fahren, scheint ja zu funktionieren für das Unternehmen. So, sonst würden sie nicht so weiter durchziehen.
Ja gut, und jetzt haben wir Hardsuit Labs, die sich dran setzen und dann kommt ein Jahr später eigentlich schon die Nachricht, Brian Mitsoda, der Creative Director, oh Gott, den kann ich jetzt nur falsch aussprechen, K.I. Clooney und auch noch die Autorin Kara Allison, also quasi das ganze kreative Team, wird entlassen. Ich habe da jetzt im Nachhinein nur so ein bisschen gelesen, dass das für die alle relativ überraschend gekommen sein musste. Aber gut, da kann man jetzt nicht wieder genau wissen, kam das wirklich so überraschend oder ist das jetzt so deren Wahrnehmung oder weswegen auch immer, dürfen sie nicht über alles reden. Und dann wurde dem Studio quasi immer mehr das Ganze entzogen. Und im Jahre, jetzt muss ich gucken, 2021, im Februar wurde das Hardsuit Labs komplett vom Projekt abgezogen. Also es hat schon noch ein ganzes Jahr gedauert, bis man gesagt hat, nee Leute, das macht ihr jetzt nicht mehr. Also das ist wahrscheinlich die Phase, wo du auch gesagt hast, wo dann so langsam man erkannt hat, hier geht's mit den Kosten in der Richtung, das ja, ist nicht mehr rentabel für uns.
Nicht nur das, es deutet noch auf was anderes hin. Es deutet darauf hin, dass Paradox scheinbar nicht so wirklich zufrieden war mit gewissen personellen Entscheidungen des Studios, nämlich eben mit den Leuten, die damals dabei waren, unter anderem. Da scheint es sehr starke kreative Differenzen gegeben zu haben. Wobei, vielleicht auch nicht unbedingt kreative Differenzen, aber ich nenne es mal Richtungsdifferenzen. Jetzt gar nicht so sehr im kreativen Sinne, sondern eher im, boah, wenn ihr das macht, dann wird das so und so teuer, das funktioniert so nicht, und dass dann Unwille auf der anderen Seite da war, dem Ganzen entgegenzukommen. Das ist immer sehr, sehr schwierig von außen zu sagen, weil du nie genau weißt, wie gewisse Leute ticken, wenn du sie nicht selber kennst. Das heißt, so eine klassische Entwickler-Publisher-Beziehung, und ich habe das auch in der Vergangenheit schon erlebt, dass manchmal Führungskräfte oder halt Direktoren, nenne ich es mal, ausgetauscht wurden und dass es danach viel, viel besser lief, weil diese Leute vielleicht toxisch sind, das können wir von außen gar nicht betrachten, ne? Oder dass es innerhalb des Teams sogar Widerstände dagegen gibt, auch das ist mir schon untergekommen. Das sind alles Möglichkeiten, die existieren können. Die können ganz, ganz massive Auswirkungen haben, also einzelne Personen können ganze Entwicklungsprozesse um Monate, wenn nicht sogar Jahre innerhalb eines Großprojekts nach hinten werfen, wenn sie sich einfach nur doof oder querstellen. Das kann passieren. Und deswegen, wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Wir können nur sagen, die sind gegangen worden, bevor das Studio abgesägt wurde. So. Was darauf hindeutet, dass zumindest, ob das jetzt von Hardsuit Labs oder von Paradox ausging, sei dahingestellt. Aber man davon insgesamt ausging, dass diese Personen es unmöglich machen, die Entwicklung in einem Rahmen, der für beide Seiten verträglich ist, abzuschließen.
Also hat's gemenschelt, denkst du?
Ja, ich meine, ich sag mal so, ne? Wir alle kennen das ja, wenn irgendwie auf der Arbeit irgendjemand ist, der doof ist. Meistens ist es der Chef, aber in meinem Fall, ich bin der Chef bei mir in der Abteilung, deswegen hoffe ich, dass meine Mitarbeiter mit mir zufrieden sind. Aber es ist natürlich so, ne, wenn du, ich sag mal, weißt du, so ein einfacher Grafiker, wenn der jetzt irgendwie nicht so gut ist, das können andere kompensieren. Wenn das mittlere Management oder der Chef von etwas eine einzige Katastrophe ist und alle nur irgendwie versuchen, dem seinen Vorstellungen in irgendeiner Form gerecht zu werden, aber derjenige das wiederum nicht erklären kann, was er sich eigentlich vorstellt, dann haben wir dieses klassische Management-Bild, wo dann jemand versucht, eine Schaukel zu bauen und dann irgendwie der Kunde will eigentlich nur eine Schaukel, aber am Ende bekommt er irgendwie zwei Reifen, die an vier Seilen hängen oder an acht Seilen oder irgendwie am Ende wird dann Galgen gebaut. So, wenn jemand nicht erklären kann, was er will, dann kann das ganz massive Probleme mit sich ziehen.
Ja, been there, done that. Also fühle ich, verstehe ich auch. Ich weiß, ich denke immer bei so Riesenfirmen, das muss doch irgendwie klappen, aber jetzt gut, auf der anderen Seite gehöre ich jetzt auch zu einer Riesenfirma und naja.
Genau, das ist das Ding. So, ne? Siehe Deutsche Bahn, man müsste meinen, in so Riesenfirmen müsste es gehen, aber oh, naja.
Komisch, ja. Das funktioniert irgendwie nicht. Ja, da wollte ich dich auch noch was fragen. Warst du überhaupt hyped oder hast du so ein, schaust du dir sowas an wie, oh, es kommt ein neues Bloodlines und es macht jetzt Paradox und du kennst deren Geschichte, also was die vorher gemacht haben, schaust du dir das an wie wir, so naiv mit großen Augen, ui toll, oder hast du schon von Anfang an bei sowas gedacht, na, jetzt schaue ich erstmal.
Also mit der Ankündigung von Bloodlines 2 war ich sehr, sehr skeptisch, dass das funktionieren kann. Und ich kann dir auch gerne sagen, warum. Es hängt damit zusammen, dass Bloodlines 1, das hat schon Troika zerpflückt. Die haben das nicht überlebt. Und das liegt zum einen an Troika selber damals, wie es eben strukturiert war, zum anderen an der Source Engine, die es zur Grundlage hatte. Valve Probleme damit hatte, dass das erste Source-Spiel war und nicht Half-Life. Aber das sind alles solche Sachen. Aber auf der anderen Seite, was es viel, viel problematischer macht, ist, Bloodlines ist sehr viel mehr als nur ein Rollenspiel. Bloodlines ist eine Immersive Sim und Immersive Sims sind extrem teuer in der Produktion, weil du sehr, sehr viele Sachen bedenken musst, unterschiedliche Lösungswege anbieten musst, Funktionen einbauen musst, die gefühlt nie jemand sieht. Du hast in der Regel auch ganz oft sogenannten Branched Content, das heißt Sachen, die produziert werden, die nie jemand sieht. Und das ist immer... Das ist, kann man machen und ich finde das persönlich auch sehr, sehr geil, ist allerdings auch super risikoreich. Rollenspiele per se sind schon irgendwie so das Chef's Kiss in der Spieleentwicklung, weil du so viele Systeme hast, die ineinander greifen. Das muss ein Team sein, was versteht, was es da tut. So, das macht es schon aber trotzdem auch automatisch relativ teuer in der Produktion. Ganz automatisch, egal ob du willst oder nicht. Wenn du dann noch diese Immersive-Aspekte mit reinnimmst, das macht es gleich noch viel, viel teurer und viel, viel problematischer und viel, viel anfälliger. Das hat man auch bei Bloodlines gesehen in seinem Ursprungszustand, wie es mal war. Das führt einfach zu sehr, sehr hohem Testaufwand und du kannst gar nicht alle Fehler beseitigen. Bei Bloodlines hat es andere Gründe, aber selbst mit viel, viel mehr Testing und viel, viel mehr Zeit wären da immer noch Überbleibsel drinne gewesen. Das ist wie ein neues Deus Ex. Das machst du nicht einfach so, wenn du es richtig machen willst. So, und dann kam noch hinzu, dass da diese große Marke darüber schwebt. Puh, da haben die Leute einfach schon von vornherein eine ganz andere Erwartungshaltung, der du eigentlich gar nicht mehr gerecht werden kannst. Das ist so ein bisschen wie Jagged Alliance. Wenn du heute neues Jagged Alliance machst, das ist nicht ganz einfach da, dieser Fanbase in irgendeiner Form gerecht zu werden. Das ist wie neues Hitman. Das ist wie Sachen, die einfach etabliert sind und dann haben die Leute einfach eine so hohe Erwartungshaltung plus die ganze Zeit, die vergangen ist, was dann bedeutet, dass die Leute dann auch in ihrer Nostalgie ein bisschen Sachen vielleicht noch verklären, das macht es umso schwieriger. Das heißt, sie konnten eigentlich nur damit scheitern, mit diesem Ansatz erstmal. Plus, und natürlich auch da, ne, Paradox, nicht der klassische Rollenspiel-Publisher. War ich interessiert? Ja. Habe ich mir gedacht, das wird eher nix? Ja, auch. Vor allen Dingen Hardsuit Labs, naja, immer noch da. Ich glaube, das hätte ein anderes Team vielleicht besser gestemmt bekommen.
Ich muss sagen, als ich den damals gesehen habe, den Trailer, da habe ich ja noch nicht mal für Endtower gearbeitet. Da war es so ein geil, 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 geil. Aber eben, je mehr man ein bisschen nüchtern drüber nachgedacht hat, und du sagst es auch schon, gerade diese Erwartungshaltung, die man teilweise hat, der kann man eigentlich schon fast nicht gerecht werden. Wenn du fragst, was hat dir an Bloodlines gefallen, dann kriegst du von den Leuten, die es damals gespielt haben, immer völlig unterschiedliche Antworten. Die einen fanden es cool, dass du als Malkavianer diese 1000, also quasi ein komplett anderes Spiel gespielt hast. Andere haben es geliebt, als Nosferatu durch die Kanalisation zu schleichen und das Spiel zu spielen, in dem sie keiner sieht. Die anderen wollten mit dem Bruja durch die Gegend rennen und einfach nur alles totprügeln.
Ja,
also,
hallo.
Ja. Ich war eher der Malkavianer und Nosferatu-Typ. Wobei, ich habe meinen ersten Run damals mit einem Toreador gespielt und alles auf Charisma und so, also verführen und alles. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch, jedes Mal, wenn jemand Bloodlines erwähnt, dann wird es irgendwo installiert.
Ja.
Und ich glaube, du kannst diesen Grundmythos von dem Spiel auch nicht wiederherstellen. Und du sagst es auch schon, es wird halt so verklärt. Ich glaube, wenn ich habe mir dann damals für Bloodlines 2 nochmal mich versucht zurückzuerinnern, wie das war, als ich Bloodlines 1 gespielt habe. Und ich habe teilweise geflucht im Originalzustand. Ich hatte diesen legendären Bug, dass ich mit dem Schlauchboot nicht wegfahren konnte und während die Zeitbombe da runtertickt. Natürlich, das Spiel war verbuggt bis zum geht nicht mehr und hat zwischendrin auch einfach keinen Spaß mehr gemacht. Aber daran denkt man heutzutage gar nicht mehr, wenn man spielt.
Es war halt ein klassisches Troika-Game, ne? Das hatten ja viele also auch die beiden vorherigen Titel, ob jetzt Arcanum oder Temple of Elemental Evil. Beides grandiose Werke, aber es war halt klassische Troika-Spiele. Und bei Vampires ging ihnen halt damals auch noch dann zusätzlich das Geld aus. Das kam auch erschwerend hinzu.
Ja, leider. Wäre schönes Gedankenexperiment oder wenn man die Zeit zurückdrehen könnte und denen einfach nochmal Geld geben könnte, zu gucken, was wäre dabei rausgekommen. Wobei, vielleicht hätten sie ja dann auch einfach nur sich viel zu viel vorgenommen und das wäre in die andere Richtung nicht gut geworden. Ach, wer weiß. Ja, auf jeden Fall ist jetzt Hardsuit Lab weg und dann im Jahr 2023, September, also nach einer echt langen Funkstille, Und zwischendrin gab es auch schon scheinbar Entscheidungen, das Projekt einzustampfen. Ging auf jeden Fall aus einem Interview raus mit dem CEO Frederick Wester. Dann hieß es plötzlich, Chinese Room übernimmt die Entwicklung. Und da habe ich mir gedacht, was? Die? Also wer Chinese Room nicht kennt, das sind die Entwickler von Dear Esther und Everybody's Gone to Rapture. Also quasi die Begründer des Walking Simulators, so ein bisschen, finde ich. Und da habe ich mir schon gedacht, oh Gott, wie soll denn das werden? Kann ich mir das vorstellen? Und ich wollte, also zu dem Zeitpunkt wollte ich einfach nur noch, dass es gut wird. Aber spätestens da habe ich mir gedacht, oh nee, irgendwie, das sehe ich gerade nicht. Wie ging's dir denn bei diesem Wechsel?
Boah, ja. Also, es kam bei einigen Spielen, die man kennt, schon vor, dass Entwickler ausgetauscht wurden. Bestes Beispiel war Dead Island 2. Das hatte seine Geschichte bei Jäger begonnen. Dann wurde Jäger abgesägt. Ja, und Koch hat dann ein neues Studio gesucht und das über einen sehr langen Zeitraum. Und damals hatte dann Sumo Digital den Zuschlag bekommen, weil sie gesagt haben, ja, wir kriegen das hin. Haben sie nicht. Es wurde dann fertiggestellt bei den, Gott, wie heißt denn das Studio dann hier aus UK? Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber es wurde dann nochmal das Entwicklerstudio gewechselt und die haben im Prinzip von vorne angefangen. Warum? Weil Jäger als Beispiel die Unreal Engine 4 zu dem Zeitpunkt so stark modifiziert hatte, dass kein anderes Studio damit klarkam, was sie da eigentlich gebaut hatten. Weil das war nicht mehr die Engine, die die Leute kannten. So, das war mehr eine Custom Engine als ein Unreal. So, und dass sich da überhaupt jemand dran getraut hatte, spannend. Ich vermute ehrlich gesagt, dass Sumo Digital damals einfach Geldnot hatte und den Auftrag brauchte und sich gedacht hat, komm, scheiß drauf, wir machen es einfach. Aber die sind auch dran gescheitert und dann ging es an den nächsten Entwickler, der dann einfach from scratch angefangen hat, Dead Island 2 zu entwickeln und der hat es dann auch fertiggestellt innerhalb eines, ja, ich sag mal, annehmbaren Zeitrahmens für Koch Media beziehungsweise dann Playon. Dass das Ding sein Geld eingespielt hat, wundert mich, aber ist so. Und dass das gut gegangen ist, ist eigentlich schon eher die Ausnahme innerhalb der Entwicklung. Wenn man ein Entwicklerstudio wechselt, dann geht das ganz oft schief. Und zwar hängt es damit zusammen, also ich verstehe natürlich, warum manchmal das gemacht wird, weil irgendjemand sich denkt, scheiße, wir haben jetzt so viel investiert, wir müssen das irgendwie retten, unser Investment, und wir müssen jemanden finden, der das fertig macht. Je später in der Entwicklung das der Fall ist, desto einfacher ist es, etwas fertig zu machen. Je früher es ist, desto weniger verknüpft sind die ganzen Sachen. Desto weniger ist tatsächlich existent. Und gleichzeitig ist aber so viel existent, was du irgendwie wieder weiterverwerten musst, weil, naja, du willst ja in irgendeiner Form Kosten sparen, ohne zu realisieren, dass du am Ende mehr drauflegen wirst. Das große Problem hierbei war einfach, glaube ich, dass das Studio auch, also Chinese Room, ich verstehe nicht, warum sie den Auftrag angenommen haben. Der Deal muss für die sehr lukrativ gewesen sein oder zumindest vielleicht haben sie auch einfach gesagt, ach guck mal, wir kriegen jetzt irgendwie 15 Millionen, das trägt uns die nächsten x Jahre durch. Kann ja sein. Kann ich nicht beurteilen, weiß ja nicht, wie der Deal aussah, aber dass sie da überhaupt zugesagt haben, huiuiui. Großen Respekt oder große Dummheit. Ich weiß nicht, was da von beiden zutrifft. Macht man eigentlich nicht. Schon gar nicht so im Alpha-Status. Da ist es eigentlich cleverer, fast wieder von vorne. Also nochmal zurück ans Reißbrett zu gehen und das Ganze neu zu planen. Und man merkt auch, dass das bei Bloodlines, glaube ich, nicht unbedingt geschehen ist von allem, was ich gesehen habe. Weil da siehst du einfach, da sind noch Teile existent, die Hardsuit Labs entwickelt hat. Und es wurde irgendwie versucht, mit keine Ahnung, Bindfaden, irgendwie ein bisschen Panzertape, so Chuck Norris-mäßig irgendwie zusammenzutapen. Blöderweise war da kein Chuck Norris, sondern, keine Ahnung, irgendwie so, oder kein MacGyver, so, das wäre der korrekte Vergleich gewesen, Entschuldigung. Das hat da alles nicht so ganz gepasst am Ende.
Wer geht denn da eigentlich zu wem? Also ist das jetzt dann so, dass ein Paradox hinschreibt, hallo, suche Idioten, der das hier weitermachen will? Oder meldet sich dann tatsächlich, ist es dann eher so, dass ein Entwickler sagt, du kommst, hallo, ich habe gehört, ihr habt Probleme, wollt ihr mir Geld in den Rachen stopfen?
Ich weiß jetzt nicht, wie es in dem Fall war. Ich kenne das, kenne nur die Geschichte jetzt zum Beispiel tatsächlich von Dead Island. Damals war es so, dass Playon bzw. Koch Media seine Fühler ausgestreckt hat und ein paar Leute kontaktiert hat, ob die nicht jemanden kennen, der ein Studio kennt, der irgendwie ein Unreal Engine 4 Spiel weiterentwickeln wollen würde. So, und daraufhin fragt man dann so ein bisschen rum, guckt, jeder kennt natürlich jeden irgendwo und dann horcht mal so rum, wo Kapazitäten sind, wer auf sowas sich so etwas überhaupt zutrauen würde. Und ich nehme an, dass das hier ähnlich war und dass dann irgendwann die richtigen Leute per E-Mail in Kontakt miteinander stehen.
Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass du als Entwickler dir denkst, das ist das, was ich unbedingt machen will, den Dreck von irgendjemand anderem aufräumen.
Naja, kommt drauf an, wenn du gerade keinen Auftrag hast und dir so überlegst, naja, wie zahle ich dir meine Miete die nächsten Jahre und dann jemand um die Ecke kommt und sehr viel Geld auf dich wirft.
Also Verzweiflung.
Ja, naja, in der Not frisst der Teufel fliegen, heißt es doch, ne? So manchmal nimmt man auch Deals an, die für einen selber vielleicht gar nicht so sehr von Vorteil sind, aber die einen sehr lange über Wasser halten. Ich will da jetzt niemandem einen Vorwurf machen. Also ich kenne die Situation von The Chinese Room zu dem Zeitpunkt nicht. Kann natürlich auch sein, dass die dachten, boah, klar, das kriegen wir hin. Um dann irgendwann festzustellen, nee, das kriegen wir nicht hin.
Ja, es sind so zwei Sachen. Das eine ist der Mensch, der einfach gespielt hat und sich sehr geärgert hat, dass das Spiel halt noch schlechter ist, als ich es erwartet hatte. Ich habe die Bugs, die mir passiert sind, eigentlich erst so gesehen als, naja, es sind Bloodlines, das muss ja verbuggt sein, als Nachfolger. Aber ich habe mich so über diese, das ist jetzt trotzdem ein Vollpreisspiel und wir tun so, als wäre es richtig geil, irgendwie geärgert. Und das andere ist, man weiß, dass es so holprig ist und ich möchte eigentlich gerne davon überzeugt sein, dass die alle nichts dafür können und im besten Wissen und Gewissen gehandelt haben, weißt du so. Und nicht irgendeiner gesagt hat, wir schlagen Geld aus der Marke. Ah, ist gar nicht so einfach. Naja, dann ist es uns jetzt auch egal.
Ja, ich glaube, da kann man schon Vorwürfe machen, da bin ich mir sicher. Ich weiß nur nicht, wem genau, sonst würde ich das vielleicht tun.
Sowieso nicht.
Aber es ist natürlich so, dass zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb dieser Entwicklung, und sei das jetzt damals noch zu Hardsuit Labs Zeiten gewesen oder zu Chinese Room Zeiten, das ist erstmal egal, aber irgendwann wurde beschlossen, wir müssen unser Investment in irgendeiner Form retten. So. Und daraufhin wurde dann das Ganze gestartet, dass man das weiterentwickelt. So, ich weiß das natürlich jetzt nicht, wer dann gesagt hat, so, ey, wir müssen das Ganze irgendwie runterdampfen, weil das war die dümmstmögliche Entscheidung. Ich nehme an, dass das bei Paradox lag und das Chinese Room gesagt hat, ja, machen wir mit, ist okay, machen wir weniger,
ja, ist okay.
Ja, also ihr wollt das, wir bauen das so, wie ihr das wollt, ist okay, machen wir. Ich verstehe das Entwicklerstudio, was dann sagt, so, ja, nee, wir sind ein Auftragnehmer, wir machen das jetzt genau so.
Das verstehe ich auch voll. Also ich finde jetzt auch nicht, dass man dem Entwickler, weil ich finde, man sieht, wenn man das Spiel spielt, du hast das Gefühl, okay, ganz ehrlich, hätten die sich da länger hingesetzt, wäre da vielleicht auch noch was dabei rausgekommen. Sachen, die mich halt mega geärgert haben, Collectibles oder, also nicht so, du hast 700 Federn gesammelt, sondern, keine Ahnung, da hängt so ein Wanted-Poster irgendwo, das kannst du aufsammeln und sowas. So Lore-Kram einsammelst oder irgendwelche Hotspots abklapperst, dann speichert das dumme Spiel einfach nicht.
Ja, ist doch schön.
Ja, nee, weil die dir nichts bringen. Also du kommst dann in deine Wohnung zurück und alle Hotspots sind wieder da. Und das hat mich ultra aufgeregt. Das war einer der Punkte, wo ich dann alles hingeschmissen habe, weil ich dachte, wirklich nicht mal das. Es ist so, und da frage ich mich halt schon, es fühlt sich einfach so an, als wäre dann irgendwann am 17. Herbst irgendein Paradox-Entscheider reingerannt und hat gesagt, das muss jetzt heute raus. Und alle saßen da, aber ich habe noch nicht mal implementiert, dass irgendwas geht. Das ist mir scheißegal, das muss jetzt raus. Und so fühlt sich das jetzt an. Und das ist irgendwie das Traurigste.
Naja, wahrscheinlich war das zu einem Zeitpunkt, also ist jetzt einfach natürlich nur eine Vermutung. Ich kann das nicht alles genau sagen. Aber irgendwann wird irgendjemand festgestellt haben, wir haben jetzt, ich habe eben vorhin gesagt, was haben sie abgeschrieben, 32 Millionen. Gut, da ist auch Marketing mit dabei. Wahrscheinlich wird irgendjemand festgestellt haben, wir haben jetzt 25 Millionen ausgegeben, um das richtig rauszubringen. So mit, wie es wirklich den Fans gerecht werden würde, müssten wir nochmal 10 Millionen mehr investieren oder 20 Millionen mehr. Dann wird irgendjemand gesagt haben, okay, dann cut. Wir machen das Ding jetzt in irgendeiner Form fertig, so dass man es zumindest verkaufen kann und dass es nicht komplett auseinanderfällt.
Das ist genau die Frage, die ich hier stelle.
Naja.
Das ist genau das.
Ja, aber dann entscheidet man halt irgendwann so, okay, das ergibt rechnerisch für uns keinen Sinn mehr. So, dann versuchen wir es noch irgendwie rauszubringen in irgendeiner Form, dass es halt uns nicht komplett um die Ohren fliegt und gucken, dass wir möglichst in möglichst kurzer Zeit einen möglichst großen Teil des Investments wieder rausbekommen. Und den Rest müssen wir dann halt eh abschreiben. Dass zu dem Zeitpunkt, als diese Entscheidung, und davon gehe ich aus, dass diese Entscheidung irgendwann getroffen wurde, war schon längst klar, das wird ein finanzieller Reinfall und wir werden ganz viel Geld verlieren. Aber wir können noch gucken, dass wir mit Minimalinvestment von jetzt an noch zumindest einen Teil wieder reinkriegen.
Da würde ich fast schon sagen, das macht schon Sinn, denn es gab ja auch diesen großen Shitstorm vom Release des Spiels, und zwar ging es da um die DLCs. Hast du das mitbekommen gehabt mit dem Toreador und La Sombra, die quasi zu Release kostenpflichtig reingereicht werden sollten? Und also ich fand die Begründung damals so geil, wo sie gesagt haben, ja, sie wollen den Fans halt das bestmöglichste Spielerlebnis geben, dass sie auch wirklich die ganze Welt in ihrer Ganzheit erleben können, yada, yada, yada. Aber für die DLCs bezahlt ihr dann bitte schön.
Ja, aber das ist ja auch, also das war ja einfach nur eine Schönredung von Marketing-Bullshit, der versucht halt die paradoxische DLC-Politik zu rechtfertigen. Ne? Das kann man erstmal außer Acht lassen. Aber ich meine, da sind sie ja zumindest so weit zurückgerudert, dass sie das dann doch wieder inkludiert hatten. Und auch da merkst du, okay, sie hatten zumindest ein Interesse daran, die Fans vorab nicht so weit zu vergraulen, dass sie dann doch nicht sofort zuschlagen, weil sie wollten möglichst viele Fans innerhalb der Anfangszeit rumkriegen, um eben möglichst stark ihr Investment wieder reinzuholen. Das ist jetzt so meine Lesart der Geschehnisse.
Ist auch das Einzige, was Sinn macht, weil es gab auch verblüffend wenige Tester
ja.
Vorab, so. Das haben sie irgendwie nicht gewollt, dass das jemand testet, bevor es rauskommt und dann vielleicht was drüber sagen.
Ja, aber auch das, da wäre ich auch vorsichtig, sowas. Also in dem Fall ja, bin ich mir auch sicher. Aber es gibt auch genügend andere Fälle, in denen du vorher keine Tests willst, aus Spoilergründen, aus was weiß ich für Gründen.
Es wäre okay, wenn wir nicht schon so die Vermutung gehabt hätten. An sich finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn du es nicht einfach kriegst und wenn sie vorher keine Publicity wollen. Und oft ist es dann ja auch so, dass sie es auch nicht bräuchten, sag ich mal, ne? Das ist voll in Ordnung. Aber in diesem speziellen Fall jetzt ist alles so, es hat alles so ein Geschmäckle. Und halt, ich finde es richtig frech, so ein Spiel rauszukloppen. Geschichte, Gameplay, wenn mir das nicht gefällt, dann ist das halt blöd. Das ist rausgeschmissenes Geld. Da habe ich mir schon größeren Scheiß gekauft. Aber dass das Spiel technisch nicht funktioniert, das macht mich sagenhaft wütend. Weil ich das einfach so ein Bare Minimum finde, dass das Spiel startet. Das wäre richtig cool.
Naja, aber es startet ja bei den meisten, ne? Und auch auf den Konsolen.
Ja, und dann hast du wie ich so einen verbuggten Save und musst dann irgendwie manuell laden. Und es ging alles, aber von einem Vollpreisspiel, von so einem Publisher, von all diesem Kram, der da dranhängt, mit dem Benevolenten, du kriegst jetzt noch deine zwei Charaktere, weil wir so gütig sind, Schiss davor. Und dann funktionieren so rudimentäre Sachen nicht. Das fand ich so... Das hat es von, okay, war ein Fail zu einem, ihr seid einfach scheiße, geändert in meinem Kopf. Ich weiß nicht, ob ich mich da verständlich ausdrücke, wo da dieser Punkt ist, wo ich es frech finde.
Ich verstehe, was du damit sagen willst. Aus rein wirtschaftlich betrachteter Sicht haben sie trotzdem aus ihrer Perspektive, ne, das absolut Notwendigste noch getan, um eben ihren Verlust minimal zu halten. Dass das nicht cool ist, ist eine andere Geschichte.
Ja, ja. Also das ist auch nicht, ich muss mich da einfach aufregen. Das ist halt einfach so eine, ich verstehe das total. Und deswegen war auch meine erste Frage, wie viel Verlust sie tatsächlich gemacht haben, weil je nachdem, also hätten so ungefähr, weil je nachdem reguliert sich mein Hass. Weil wenn es dann heißt, naja, da hätten sie schon 1.000 Euro draufgelegt, dann hätte ich gesagt, ja, dann können sie mich aber auch am Arsch lecken. Aber bei solchen Zahlen ist es halt schon ein, wo ich auch verstehe, ui.
Naja, also wie gesagt, Sie haben ja 355 Millionen schwedische Kronen, was in etwa 32,3 Millionen Euro entspricht, abgeschrieben. Das heißt, das ist der Nettoverlust von diesem Projekt. Das tut schon weh. Das ist
schon fies. Ja,
das ja. lässt ja, auch Aktienkurse ja. abrauschen.
Das war eben die Frage, ist das jetzt eine Summe, wo so jemand sagt, Trinkgeld, ne? Oder halt nicht. Also für mich ist jedes hoch. Für mich fängt es bei 1 Million an, dass ich schwitze, also schon früher. Das war halt meine Frage, weil ich verstehe es dann eher und habe mehr Verständnis, als wenn es halt dann wirklich heißt, naja, also die haben am Ende doch noch Gewinn gemacht, weil dann schreie ich, glaube ich, einfach.
Also zumindest mit Bloodlines haben sie keinerlei Gewinn gemacht, ne? Das ist schon mal.
Ja, verdient.
Ja, aber auch da, ne? Das, also auch einem Paradox ja. tut so ein Betrag sehr, sehr weh.
Hm.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz diese DLC Sache aufgreifen. Und ich habe da jetzt einfach mal eine Frage an dich. Ich weiß nicht, wie sehr du da drin steckst oder mir das sagen kannst, aber ich denke schon. Wie konnte sich jemand ernsthaft denken, dass diese Bezahl-DLC-Sache im Voraus gut ankommen würde? Ich meine, wie konnte da jemand reingehen, sich hinsetzen und sagen, das machen wir jetzt so? Und da haben Leute gesagt, jo, das machen wir jetzt so.
Ich antworte darauf gleich. Nochmal, weil ich es gerade noch nachgeguckt habe. Also 2025 hatte Paradox einen Jahresumsatz, da reden wir nicht von Nettoerlösen oder so, von 190 Millionen Euro.
Oh ja. Okay, ja, das tut
genau.
weh.
Okay. So, und jetzt zu der DLC-Frage. Wir alle wissen, dass Paradox eine, ich nenne es mal, interessante Form der DLC-Politik betreibt. So, ich halte davon aus persönlichen Gründen rein gar nichts. Ich bin kein Freund von DLCs und wenn, dann müssen sie sich lohnen. Das ist so meine Herangehensweise. Und sie sollten zu fairen Preisen erscheinen. Das ist alles aus meiner Lesart, wie DLCs funktionieren sollten. Nämlich so wie klassische Erweiterungen Prä-Internet-Zeit oder Prä-Steam-Zeit. Das ist hier alles nicht gegeben. Zumindest nach meinem Verständnis, wie so etwas auszusehen hat. Das heißt, alles, was ich sage, ist da hochgradig biased bei dem, wie ich ticke. Ich finde deren DLC-Politik ganz, ganz großen Müll. Auch was andere Spiele angeht, ob das jetzt ein City Skylines oder sonst etwas sei aus dem Hause Paradox. Ich finde das verachtenswert, was sie da tun in Sachen DLCs. Das ist einfach mit meinem moralischen Verständnis nicht vereinbar. So, das heißt, davon war auszugehen, dass sie das auch bei Bloodlines probieren würden. So, wenn du jetzt in der Situation bist, bei denen du Gefahr läufst, mehr als 30 Millionen Euro zu verlieren, dann hört man vielleicht dann doch eher auf denjenigen, der dann in den Raum kommt und sagt, ey, ich habe da eine geile Idee, lass mal nochmal irgendwie zwei Clans monetarisieren, weil da können wir nochmal vielleicht, keine Ahnung, nur 1-2 Millionen rausholen. Und dann wird ein Schuh draus.
Aber ist da nicht der, wahrscheinlich nicht, die werden schon gewusst haben, in welchem Zustand das ist und wie die Reaktion ausfällt, weil ich wollte gerade sagen, ist da nicht die Angst, dass die Leute dann sagen, jetzt kaufe ich das erst recht nicht größer?
Ich glaube, die Angst war, als der Beschluss getroffen wurde, nicht so groß. Da hat man wahrscheinlich, und das kann man auch eigentlich alles mittlerweile relativ gut vorhersagen, hat man wahrscheinlich gedacht, monetär betrachtet wird das ein Plus sein, wenn man den Schritt so geht. Hat sich dann anhand der Reaktionen, die das hervorgerufen hat, dann diese Kalkulation nochmal angeschaut und festgestellt, da lag man daneben, komm, lass mal ändern. Das heißt, man ist zurückgerudert. Aber erstmal ging man wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich davon aus, dass man damit zumindest 1 Euro mehr verdienen würde, als wie mit der anderen Variante, nämlich dass man alles gleichzeitig ausliefert.
Okay, alles klar. Naja, es kommt ja noch ein Game Pass, also quasi, es gibt ja einen DLC-Pass mit, in einem Jahr sollen jetzt immer wieder neue kleine Mini-DLCs mit Story-Episoden kommen. Also das ganze klassische Paradox.
Ja, gucken wir mal, wie lange das halten wird oder ob man nicht dann doch irgendwann refunden wird oder sagen wird, ja, das war's jetzt. Weil prinzipiell können sie es ja auch sehr gering an Kosten halten und einfach sagen so, ja, hier ist DLC 1, das sind irgendwie 2 neue Clans und dann ändert sich irgendwie der Skilltree ein bisschen oder DLC 2, guck mal, hier ist irgendwie eine neue Quest drin. Also es kommt ja mal drauf an, was sie versprochen haben. So, und
Skilltree. Ja. Man merkt, du hast es nicht gespielt.
Ja, okay, also ich habe gehört, ich hab ein Video gesehen, das sah aus wie ein Skilltree. Ich weiß, die 90% davon braucht man irgendwie nicht.
Ja. Du kannst dir halt von allen Clans alles zusammenklauen aus Gründen.
Ja. Ach so, weil man ja so ein, man ist ja kein Thinblood, sondern genau das.
Du bist ein älterer Vampire. Älter,
ne? Ja. Ja, das ist auch schon so eine dumme Idee, warum ein Elder. Come on.
Das ist das Beste. Wir haben es im Podcast schon gesagt, aber es ist so herrlich. Also ich spoilere dir jetzt auch nichts aus diesem Spiel. Aber du kommst da raus, du bist tausende Jahre alt.
Ja, du kannst nichts am Anfang, ist klar.
Nicht nur das, sondern dann haben die Hybris so, ja, hol mal ein Paket.
Also ja.
So als Quest. Und das ist so dieses... Ich bin Gott, halt dein Maul.
Ja, also auch das, ne, so jetzt aus der Lore heraus, man macht keinen Elder spielbar. Das ist das Dümmste, was du, na, ist egal, komm.
Ja. Jetzt, ich meine, gut, Kain war Taxifahrer, vielleicht arbeiten die sich jetzt runter.
Weißt du?
Ist egal. Ja, es, ich wäre übrigens sehr gespannt, so ganz privat, wenn du es dann mal irgendwann spielst, in, wenn dein Kind aus der Wohnung ist und, keine Ahnung, du in Rente, wenn du dann mal irgendwie durchfunkst, wie du es findest.
Schauen wir mal, es würde könnte sehr sein, dass ich im Jahr 20, welches Jahr haben wir denn überhaupt? 26, okay.
26.
Dass ich im Jahr 2028, 2029 vielleicht mal dazu komme, das zu spielen. Jetzt hat seine Gründe.
Sehr gut. Ich werde es mir in den Kalender
und
stellen.
Und dann gucken wir mal. Also es könnte sein, dass ich da die Zeit habe, um mir das tatsächlich mal anzuschauen. Einfach, weil es dann Zeit wird und dann gucken wir mal.
Ja, das Gute ist, dass du es nicht fertig spielen musst, weil du eh nach der Hälfte den Controller in die Ecke
legst. Wahrscheinlich.
Mhm. Bis dahin ist Bloodlines 3 angekündigt, weil
das
sich die Lizenz geschnappt hat.
Das glaube ich nicht. Naja, guck mal.
Das glaube ich auch nicht.
Also das wäre, also das Bloodlines selber fasst jetzt erstmal niemand mehr an. Davon kannst du ausgehen. Nicht bis 2029, auf gar keinen Fall. Keine Chance.
Vielleicht kommt irgend so ein Indie-Entwickler aus der Ecke gekrochen und macht so einen Kickstarter oder sowas.
Ja, aber das würdest du ja trotzdem nicht Bloodlines. Ganz ehrlich, jeder spricht heute über Bloodlines. Kein Mensch erinnert sich mehr an das großartige Redemption, wo ich noch immer die Collector's Edition in Sargform irgendwo rumfliegen habe. Also das ist so, World of Darkness ist mehr als nur Bloodlines, ne? Und
ja,
gerade auch das Vampires im Speziellen. Man könnte ja, also jemand könnte natürlich versuchen, ein Vampires-Spiel zu machen. Es kommen ja auch immer wieder diese komischen, die müssen sich ja auch scheinbar lohnen, diese Visual Novels raus, ne? So
ja.
Swan Song und so, was weiß ich, keine Ahnung. Kann man schon machen. Also irgendwas wird mit dieser Lizenz passieren, aber ich kann dir garantieren, Bloodlines fasst jetzt erstmal keiner an. Das Ding ist tot erstmal.
Nee, verbrannte Erde. Wobei ich muss hier zur Verteidigung sagen, ich musste ja die Visual Novels für Endtower damals für die Switch testen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gehört, die sollen ziemlich gut sein.
Storytechnisch sind die höchste Klasse, wirklich schön mit Lore voll und allem und auch Entscheidung. Und Swansong war auch nicht schlecht, das habe ich gern gespielt. Das hat Spaß gemacht.
Ja. Aber ja, also, ja. Naja, Fakt ist, also hier ist auf jeden Fall, was Bloodlines angeht, da ist schon ein bisschen was schiefgelaufen.
Ja, definitiv.
Ich denke, es ist einfach verflucht. Ich denke, Bloodlines ist verflucht. Also nicht die ganze Vampire Dark World und alles, sondern nur Bloodlines. Ich glaube, wer das anfasst, da keckert irgendwas im Hintergrund, Blitz und Donner und dann funktioniert nichts mehr.
Ich sag mal so, das Werewolf-Spiel war auch nicht so geil, aber naja.
Das war richtig, das war kacke.
Ich glaube, es liegt vielleicht an der World of Darkness. Ja. Aber nee, so insgesamt, also man kann einfach festhalten, hier ist wirklich sehr, sehr viel schief gegangen. Sowohl auf Publisher-Seite als auch auf Entwickler-Seite. Und das ist nicht mal alles, was schief gehen kann. Da gibt es noch so viele weitere Sachen, die ich gesehen habe in den Jahren, was da teilweise an und meistens ist es ein menschliches Problem. Oder irgendjemand, der einfach keine Ahnung hat, was er tut. Und manchmal sind es auch ganz andere Faktoren, externe Faktoren, ne, die auch dich nach hinten werfen können.
Hast du da vielleicht...
Naja, ganz simpel gesprochen wäre, wenn man jetzt sagen würde, so man will sein Spiel auch auf den Konsolen rausbringen. Es kann zum Beispiel sein, und das ist tatsächlich schon passiert, dass wenn du Unity verwendest. So, Unity wird auf den Konsolen unterstützt. Das ist keine Frage. Jetzt hast du aber ein Problem. Du fängst natürlich die Entwicklung an mit irgendeiner Unity-Version. Dann gehen ein paar Jahre ins Land und dann willst du dein Spiel auf die Konsolen bringen und stellst fest, scheiße, meine Unity-Version ist auf Konsolen nicht mehr erlaubt. Weil die alten Versionen, das nennt man wie heißt der Begriff? Decapitated. Die werden festgelockt, so, die darfst du nicht mehr verwenden. So, viel Spaß, dein Spiel zu updaten. Und dein Release-Date ist aber in 2 Monaten. Dir fliegt dann alles um die Ohren. Und dann hast du ein Problem.
Oh Gott,
ne?
Ja.
Ich habe Publisher gesehen, die noch während der Vertragsverhandlung mit dem Entwicklerstudio das Budget um die Hälfte gekürzt, die Features in die Höhe geschraubt haben. Ich habe Entwicklerstudios gesehen, die die Publisher abgezockt haben und das Geld genommen haben und dann einfach nur Scheiße vor sich hin entwickelt haben. Das, was man so aus dem Privaten oder auch aus, keine Ahnung, wenn man Kinder hat, andere Kita-Eltern, Ne? So, das, was du an Gestalten dort triffst, das triffst du genauso in dieser Branche. Wenn du bei Rewe an der Kasse sitzt und dein Marktleiter ist ein Idiot, genau solche Idioten triffst du auch in dieser Branche. Und die sitzen nicht nur bei, oder auch, keine Ahnung, wenn du bei irgendeinem Großkonzern sitzt, so, du hast immer irgendwelche Idioten an irgendwelchen Stellen. Und das kann beim Publisher sein, das kann aber auch beim Entwickler sein. Und im Worst Case ist es sogar noch auf Kundenseite, dann hast du noch ein größeres Problem, wenn du dir so eine Fanbase an Vollidioten ranzüchtest, weil ich behaupte immer, jedes Spiel bekommt die Fanbase, die es verdient. Du bist vor nichts gefeit. Alles, was du dir vorstellen kannst an Problemen, kann tatsächlich passieren. Ja. Früher gab's noch so dieses sogenannte Street Date, das heißt, dein Release Date war dann quasi eingeloggt, sobald du deine Retail-Verträge unterschrieben hattest. Das heißt, der Moment, wo klar war, okay, der und der Distributor stellt deine Ware dann und dann in die Regale. So, dann hattest du das Problem, du musstest dann irgendwann das sogenannte Anpressmuster, also die Disk, die genommen wird, von der dann die Presswerke das auf die Disk pressen. So, das war dann dein Fertigstellungsdatum. Das lag ungefähr 3 Monate vor geplanter Fertigstellung in der Regel. Dann hast du ein Problem einfach schon, weil dir dann 3 Monate flöten gehen. Und das führt dann wiederum zu ganz anderen Problemen, weil du dann irgendwelche Sachen fertig machen musst, die zu dem Zeitpunkt noch, wo du eigentlich noch viel mehr Zeit eingeplant hättest. Es kann sein, dass Entwickler während der Entwicklungszeit einzelne Entwickler, auch das ist schon in meiner Karriere passiert, dass Leute sterben. Ne? So, dann brechen die auf einmal die Kernleute weg. Es kann auch sein, dass deine Kernleute abgeworben werden. Embracer hatte zum Beispiel interessanterweise bei ganz, ganz vielen Studios gewildert, um in Hamburg ein Team aufzusetzen, was dann im Zuge die haben die einfach mit sehr, sehr viel Geld gelockt. Bei allen deutschen, aber auch internationalen Studios haben die ein All-Star-Team an krassen Leuten aufgebaut, nur um dann 3 Monate später den Laden dicht zu machen, weil Embracer in die Krise geschlittert ist. Aber diese Auswirkungen merkst du noch heute, weil diese Leute bei diesen Studios eben verbrannt sind. Aus dem einfachen Grund, guck mal, wenn du irgendwie, die bietet jemand das Doppelte an Gehalt an und dafür gehst du einfach, ja, dann, sorry, aber das können wir dir hier nicht bieten. Dann wissen wir, dass du beim nächsten Angebot auch sofort weg bist. So, einfach was für Folgen das dann wiederum hat, ne? Dann fehlen dir aber diese Leute erstmal. Und das verzögert wiederum alles. Auf der anderen Seite, was, wenn du irgendwie einen Machtmenschen in einer hohen Position hast, der nur seinen Kopf durchsetzen will, aber von Game Design keinerlei Ahnung hat? Auch das kenne ich. So, dann hast du das Problem, dass du irgendwie versuchst, irgendjemanden zufriedenzustellen, der überhaupt nicht weiß, was er da tut.
Oder immer mehr will.
Oder immer mehr will, ja. Oder auch, ganz ehrlich, ganz blöd gesprochen, ein schlechter Producer auf Publisher- oder Entwicklerseite kann dir auch schon zum Verhängnis werden, weil er einfach falsch plant und keine Pufferzeiten einplant oder einfach keine Ahnung hat, wie man einen vernünftigen Projektplan aufsetzt. Das kann dir alles das Genick brechen. Und manchmal, naja, ich sag mal so, wenn du deine Daten nicht noch irgendwo gesondert gesichert hast, auch das ist schon vorgekommen, wenn auf einmal dein Entwicklungslaptop weg ist, dann hast du ein Problem.
Boah, Scheiße.
Gott. Oh Gott. Das ist ja
furchtbar. Aber sowas passiert, ohne Scheiß?
Solche Sachen sind schon passiert, ja. Project Zomboid hatte mal irgendwie ein Update, eine Arbeit von, glaube ich, 1,5 Jahren oder so verloren.
Oh Gott, krass. Das stelle ich mir wie den größten Albtraum
das
vor.
Das ist ein ziemlich großer Albtraum, ja. Was auch sein kann, ist, keine Ahnung, es gab doch damals dieses grandiose... von wem wurde das denn entwickelt? Code 8. Hier dieser Alien-Shooter, der über Gearbox kam.
Ach so, ja, oh Gott, ich weiß, was du meinst.
Wie hieß das Ding? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Colonial Marines. Warte, so,
ja,
lustige
genau.
Entwicklungsgeschichte, weil Sega hatte das Ding ja an, ich glaube, es war Sega, oder? Sega hat es an Gearbox gegeben.
Es war
genau,
Sega
hat den Entwicklungsauftrag an Gearbox gegeben. Gearbox hat sich gedacht, so ja geil, nehmen wir, und hat das Ganze, die hat die gesamte Entwicklung eigentlich geoutsourced an ein anderes Studio. So, das heißt, es wurde unter dem Namen Gearbox entwickelt, wurde aber wiederum von einem anderen Team eigentlich entwickelt und Gearbox hat nur so die Aufsicht drüber gehabt. Dass das nach hinten losgeht, ist klar. Ne? So, und weil vor allen Dingen, dann hast du nämlich noch den Lizenzgeber, der dann auch noch mitreden will. Allgemein, Lizenzen, immer ein ganz problematisches Thema, weil du musst deine ganzen Sachen auch noch mit dem Lizenzgeber abklären, ob das auch in Ordnung ist, was du da eigentlich machst. So, und wenn da irgendjemand sagt, ja nee, das muss geändert werden. Ich habe mal an einem, das ist lange, lange her, da war ich, das war vor der Zeit bei Deck 13, das war noch, ach Gott, ist ewig her, an einem Spiel zu The Voice of Germany gearbeitet. Das ist die einzige Produktion, die innerhalb von Zeit und Budget fertig geworden ist, an der ich jemals gearbeitet habe, was interessant ist. Aber auch, weil es nicht anders ging und auch da wurden, da könnte ich Sachen erzählen. Egal, auf jeden Fall war es so, dass der Lizenzgeber, der sitzt in den Niederlanden und die haben natürlich dann das ganze Material zur Verfügung gestellt und da gibt es dieses ganz bekannte Intro-Video, wo dann diese Hand mit dem Mikrofon sich dreht und so weiter und dann fliegt dann irgendwie die Kamera rein. Ja, und irgendwann, kurz vor Fertigstellung, hieß es, ja, ihr müsst das Ding austauschen, die Kamerafahrt, wo habt ihr dieses Video her, das darf gar nicht verwendet werden. Die Kamera muss natürlich durch das O fliegen, nicht über das O, das geht gar nicht.
Ja,
so,
klar.
Und mit sowas hast du im Worst Case einfach mal einen Monat eine Verschiebung drin, weil bis das ausgetauscht wurde und getestet wurde, dass auch nichts kaputt gegangen ist. In dem Fall war es nur ein Videofile austauschen, aber trotzdem, das sind solche Lizenzthemen sind unfassbar schwierig.
Also zum einen verwunderlich, dass überhaupt noch Spiele rauskommen. Also wenn man das so hört, ist so, okay, Respekt, dass irgendwas auf Steam rumfliegt. Und das Zweite ist, ich habe das Gefühl, das klingt jetzt so, ja, in der Spielebranche geht ja mega viel schief. Es geht in jeder Branche so unheimlich viel schief, aber die sind nicht so publik.
Ja.
Ich habe das Gefühl, bei der Spielebranche kriegt man so unheimlich viel mit, wenn das sich verzögert.
Ja,
kriegst
du ja bei
so
allem, was irgendwie Entertainment ist. Bei Filmen doch auch. Guck dir den Borderlands-Film an. So.
Ja, genau. Ich habe das Gefühl, das ist bei so Mediensachen schon viel krasser. Wenn ein Auto einen Monat später released wird, interessiert, also ich glaube, das wird nicht ganz so krass.
Oh, ich sag mal so, außer es ist ein Tesla, ne? So, da, wo halt die Aufmerksamkeit drauf ist, das, was sich gut klickt, ne? So, wenn du jetzt in den Autofachmagazinen, ich bin nicht so der Automensch, deswegen weiß ich es nicht.
Auch
nicht.
Nee,
wahrscheinlich
nicht.
Wird in den Automagazinen dann auch wie wild hin und her diskutiert und in irgendwelchen Autoschrauberforen wird dann auch wie wild, ich, keine Ahnung.
Das kann schon sein. Ey, gut, ich habe Top Gear geguckt, da ist es auch schon oft genug gewesen, dass so Zeug dann rauskam.
Ich sag mal, so, ne, Sachen passieren, Dinge passieren und so, man steckt halt nicht drin. Auch da, es kann auch einfach ganz dumme Gründe sind, auch sowas wie, man liest dann in meinem Nachgang so, ha ja, hätten sie halt mal dies und das gemacht. Ja, ja, wahrscheinlich haben sie dies und das gemacht und das hat nicht geklappt. Oder das hat sich nicht so geil angefühlt oder hat nicht so gut funktioniert, wie das jemand denken möge. So, man, so in dieser Hindsight-Bias dann nachher, nach einer Veröffentlichung, ist immer super interessant, wenn du dann, ja, das Combat System, also wenn die da dies und das eingestellt hätten, dann wäre das viel besser. Dann kann ich dir sagen, wahrscheinlich wurde das genauso getestet und wahrscheinlich hat man festgestellt, nope, das funktioniert so nicht.
Ja, davon gehe ich eigentlich meistens aus, dass Leute schon nicht komplett bescheuert sind, wenn sie sowas machen. Deswegen Entscheidungen, die getroffen worden sind, die offensichtliche Entscheidungen waren, haben mich jetzt nicht gestört. Deswegen meinte ich ja Story oder Kampfsystem oder so, wenn das halt so ist, dann muss es mir nicht gefallen, das ist halt eine Entscheidung. Aber Sachen, die offensichtlich schiefgelaufen sind, die haben mich dann irgendwie geärgert, wo ich mir dachte, ist wirklich niemandem aufgefallen, dass das Zeug nicht speichert? Also,
ich glaube schon, dass das den Leuten aufgefallen ist, aber ehrlicherweise, ja genau, zu dem Zeitpunkt ist es dann egal.
Ja, gut, das ist dann natürlich, das schürt dann meinen Ärger, das ist dann auch wieder okay. Ich finde, wenn alle dann immer alles besser wissen, aber es ist ja beim Sport auch so, oh, ich könnte das viel besser auf dem Sofa sitzen, Chips fressend. Also das ist, glaube ich, leider normal, dass Leute da nicht mehr differenziert denken können.
Ja, man muss natürlich auch sagen, so, ne, Bloodlines 2, jetzt Unreal Engine 5 ist jetzt auch nicht unbedingt so eine, um mal auf dieses Speichersystem dann zurückzukommen, was es da nicht gespeichert hat. Persistenz in Spielen, das heißt, Zustände zu speichern, wie sie sind, ist nicht ganz so simpel, teilweise. Und die UE 5 macht immer noch Probleme bei vielen Dingen. Das heißt, so, ich will die jetzt gar nicht mal dafür verantwortlich machen, dass es so ist. Kann aber sein, dass sie einfach gesagt haben, fuck it, ist uns doch egal.
Das war genau das, was mich am meisten interessiert und da bin ich jetzt schon wieder gnädig, weil wenn das schwer ist, ich habe ja keine Ahnung, ich spiel's nur und fasel darüber. Das heißt, wenn das gar nicht so einfach ist, weil für mich war das sowas, wo ich dachte, ist das nicht das Rudimentärste, was du als erstes machst, dass das Ding Zeug speichert, aber wenn du sagst, das ist jetzt bei der Engine gar nicht so leicht, weil die sich wehrt, dann habe ich schon wieder viel mehr Verständnis, dass irgendwie mal gesagt hat, ja, ist mir wurscht.
Nicht die Engine per se, aber so Persistenz, also Speichersysteme allgemein sind schon, ich sag mal, nicht ganz trivial mitunter.
Ja, guck, und schon bin ich wieder etwas gnädiger gestimmt, weil es war genauso mein Ding, ist das nicht das Leichteste. Aber eben, wenn das nicht das Leichteste ist, dann habe ich da schon wieder mehr Mitleid, also, mit der armen Person, die ich jetzt schimpf damit.
Es gibt halt auch, also ganz so einfach ist es jetzt nicht. Man kann auch Speichersysteme bauen, die sehr, sehr einfach gehalten sind. Das Problem ist, dass du dann allerdings Safe-Games hast, die so ein Gigabyte oder so groß sind. Das kannst du auch machen. Und dann hast du aber wiederum das Problem, dass du auf Konsolen teilweise nicht veröffentlichen kannst, weil die Speicherstände nur eine Maximalgröße haben dürfen und so weiter und so fort. Also das sind schon Sachen da drin, die nicht so ganz trivial sind, warum gewisse Sachen gelöst werden, wie sie gelöst werden.
Mal so eine Frage an euch beide. Glaubt ihr, also ich sag gleich meine Meinung dazu, aber glaubt ihr, Vampire Bloodlines 2 könnte irgendwann auch die gleiche quasi Grundrenovierung wie Bloodlines 1 durch Fanpatches und so kriegen? Glaubt ihr, da könnte noch irgendwas kommen? Jetzt so einfach mal so der Blick in die Kristallkugel?
Auf gar keinen Fall. Technisch gesehen, nein, keine Chance. Was an vielen Sachen hängt. Es ist eine andere Engine. Source war damals ein bisschen zugänglicher für Modder. Die Unreal Engine 5, ja, geht theoretisch auch. Aber je nachdem, wie sie es gebaut haben und was sie gemacht haben, kann es sein, dass man da gar nicht so einfach an die Daten teilweise rankommt. Man könnte es jetzt reverse-engineeren und so weiter. Könnte man alles machen, aber das Problem ist, dass einfach gewisse Kernmechaniken fehlen. Die ganze Struktur dahinter, wie gewisse Sachen funktionieren, was überhaupt technisch gesehen vorgesehen war. Ich sag mal, da wäre ein Fanspiel, glaube ich, einfacher zu machen, was das Ganze nochmal von vorne aufdröselt, anstatt jetzt das Ding zu überarbeiten, was wir da jetzt haben.
Okay, das habe ich mir so in der Art schon fast gedacht, gerade eben auch mit der Unreal Engine 5, aber war jetzt mal so Neugier, die mich da so ein bisschen noch getrieben hat.
Ja, also theoretisch kannst du auch über Modding-Tools von anderen das versuchen. Also geschickte Modder könnten das machen. Das ist jetzt, aber die Frage ist halt, das lohnt den Aufwand eigentlich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht, weil bei Bloodlines 1 hattest du ja ein grundständiges Spiel, das wirklich in sich stimmig war, und Bloodlines 2 ist es halt nicht, das ist in sich nicht stimmig und hakt an allen möglichen Ecken und Kanten, und das, ja, hat man zu Genüge gesagt, ist halt einfach, kann man, glaube ich, abhaken als, ist scheiße gelaufen, wird jetzt auch nicht mehr gerettet werden.
Ja, das Thema ist durch. Also, da, wie gesagt, Paradox lässt die Finger von. White Wolf ist eh relativ selbstständig innerhalb des Paradox-Konzerns, was ich weiß. Das war es jetzt erstmal für Bloodlines. Das ist einfach so. Und da braucht auch niemand die Hoffnung haben, dass das nochmal irgendwann in absehbarer Zeit erstmal was Neues kommt. Und das ist, ja, mein Gott, es ist halt leider so. Ich hätte es mir auch gefreut, wenn da irgendwie jetzt was Geiles bei rumgekommen wäre, weil ich Bloodlines 1 ist, und das klingt irgendwie ein bisschen komisch, weil man das sagt, aber so ein essentieller Teil der Kindheit, das so ein bisschen komisch ist, weil so eigentlich sollten das Kinder jetzt nicht unbedingt spielen, aber you know.
Ja, ja.
Aber es ist halt einfach schade. Ne? Aber komm, der Markt gibt genug andere Sachen her, ist okay. Ich verstehe nicht, wie das überhaupt irgendjemand kaufen konnte, weil es war relativ klar abzusehen, was das ist, aber mein Gott.
Ja,
das finde ich jetzt gar nicht verwerflich, aber eher so, wer hat denn wirklich gedacht, dass das irgendwas kann? Also, das frage ich mich, aber mein Gott.
Es war die naive, blinde Hoffnung, und ich glaube auch so ein bisschen morbide Neugier meinerseits, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt sehen, was sie draus gemacht haben. Ich habe so lange drauf gewartet.
Ja, irgendwie, keine Ahnung, ich habe da kein Mitleid, es tut mir leid.
Nee, musst du auch nicht haben, bin ich selbst schuld.
Ich bin froh, ich habe es nur als Parasit gespielt. Es macht es besser.
Wenn du keine Fragen mehr hast, würde ich sagen, machen wir so langsam Schleife drum?
Ja, gerne. War sehr schön.
Ja, danke, Michael, dass du hier warst.
Überhaupt kein Problem, stets zu Diensten.
Jetzt wäre hier der Werbeblock da, wenn du ihn haben möchtest. Willst du ein bisschen Werbung für dich, die Spiele, die ihr so published macht oder was auch immer, hier tobt dich
boah,
aus?
Ach du liebe Güte, damit habe ich gar nicht gerechnet. keine Ahnung. Hi, ich bin Michael, ich arbeite für Deck 13, das jetzt seit bald im Mai 10 Jahren, und leite das Publishing. Wir haben geile Titel veröffentlicht, sowas wie Crosscode, Chained Echoes und zuletzt Drover oder Spindle. Ich mag unsere Spiele, an denen wir so arbeiten. Das, was für euch am ehesten noch in Frage kommen würde, wenn ihr Bloodlines 1 mochtet, wäre tatsächlich Drover. Das ist zwar 2D und auch eher wie Gothic in dem Fall dann, aber ich glaube, es würde Rollenspielern, die jetzt so ein Bloodlines mochten, am ehesten zusagen. Insofern schaut euch doch mal das an. Und wartet damit vielleicht bis zum, ich glaube, 24. April. Weil da kommt die Mobile-Version raus und vielleicht bedeutet das, dass auch die PC-Version nochmal irgendwie, und ich gehe mal davon aus, dass hier die meisten, die hier zuhören, wahrscheinlich eher am PC oder spielen, dann könnte das Spiel vielleicht auch ein bisschen günstiger am PC da auf einmal sein und vielleicht kommt da auch nochmal ein bisschen Content rein.
Juhu! Werde ich auf jeden Fall nachholen, weil ich habe echt viel Gutes über das Spiel gehört. Das ist geil. Und ja, also werde ich mir definitiv holen, unabhängig von allem. Es muss halt erstmal wieder Zeit für alles sein, aber das kennt ihr ja.
Wir haben das gleiche Kind, ja, ich kenne es.
Dann, ja genau, vielen Dank, Michael, habe ich schon gesagt. Und danke auch dir, Jenny, dass du heute mal wieder dabei warst.
Ja, immer gerne. Ich sitze gern allein im Schlafzimmer.
Eingesperrt, damit Kim bei irgendwelchen Schnittarbeiten nicht die Krise kriegt, weil wir uns gegenüber gesessen sind vorhin mit zwei Mikros. Dann auch danke, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wenn ihr Bock habt, euch über das Thema zu unterhalten, ihr wisst ja schon, unser Discord-Server ist immer noch da. Michael ist auch dort.
Bin ich? Ja, das könnte sein.
Oh.
Ich weiß jetzt nicht, wie lange. Ihr habt das große Problem, dass ich so viele Discord-Server immer habe und versuche, die Übersicht zu behalten, was gar nicht so einfach ist.
Alles in Ordnung.
Das also seid schnell.
Seid schnell. Wenn die Folge rauskommt, sofort raufgehen und könnt ihr
voll krass interagieren, endlich.
Genau. Link findet ihr auch in den Shownotes und ansonsten wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag, was auch immer, ob ihr jetzt gerade zur Arbeit fahrt oder mit dem Hund Gassi geht oder. Und damit sage ich mal Tschüss.